Wir begrüßen alle Surferinnen zur Folge 92 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen am 24. Juni von Leo Möller und Ralf Hersel. In dieser Folge fragen wir uns, wie es mit dem Firefox-Browser weitergehen soll. Guten Abend, Leo.
Hallo.
Wie sind deine Urlaubspläne? Bist du auch im Juli weg, wie alle?
Ja,
bei uns?
Wie alle natürlich, ja. Jetzt geht er nach Monaco.
Oh.
Dann geht es am 7. geht's los. Und dann
ja, ich gehe für 2 Wochen mit Frau und Kindern nach Irland.
Oh, auch schön. Ja. Hoffentlich habt ihr gutes Wetter.
Nein.
Das wisst ihr schon, oder? Ah ja, in Irland ist ja Mais, es gehört vielleicht aber auch dazu zum Feeling.
Also oder? Wir haben uns die besten Wochen ausgesucht, nach dem, was man okay. So liest. Aber was meinte meine Tochter gestern? In Irland gibt es jeden Tag 4 Jahreszeiten.
Ja, okay. Ja. Geht ihr mit den Kindern, oder?
Ja, das ist Mastergeschenk für die beiden.
Oh, cool.
Ja. Das ist schon spaßig, ja. Schön, dann bevor wir anfangen mit dem Thema, kurz Hausmitteilungen. In 4 Tagen ist es soweit, da endet nämlich unser umstrittener Frühlingswettbewerb. Wir freuen uns aber sehr darauf, die Gewinner dann Anfang Juli verkünden zu dürfen und sind gespannt, wer das NitroKey-Tablet gewinnen wird. Also jetzt ist noch die letzte Zeit, um in den Endsport einzubiegen. Apropos Sommerzeit ist Ferienzeit, hatten wir ja gerade schon. Da ich im Juli im Urlaub bin und der Tim im Juli auch Urlaub macht, gibt es die nächsten 3 Wochen dann leider keine Podcast-Folge. Außer aus dem Team erbarmt sich jemand, einen Podcast eigenständig aufzunehmen. Ich glaube aber eher nicht, weil Tim und ich sind eigentlich die Einzigen, die wissen, wie man die ganze Technik im Hintergrund bedient. Also es wird dann vermutlich erst am 24. Juli die nächste Folge von Captain It's Wednesday geben. Dafür machen wir aber keine explizite Sommerpause. Also es kann weitergeschrieben werden, ganz normal. Sind ja genug Leute in der Redaktion. Da hoffe ich, dass das durchläuft. Ja, und dann sind wir auch schon beim Thema. Das heißt, ist Firefox am Ende? Und Leo hatte den Vorschlag für dieses Thema gebracht.
Ja, es ist ja so ein Dauerbrenner, oder?
Ja.
Es wird ja immer wieder mal thematisiert. Ja, nach jeder neuen Neuigkeit, jetzt geisterte wieder der nächste Coup, da gehen wir gleich noch kurz drauf ein, durch die Presse. Und das verursacht natürlich auch immer ein bisschen Unsicherheit. Und dann gibt es im Moment ja so eine Artikelserie vom Cookheads, der ja so eine Browser-Artikelserie macht und dann halt auch immer sagt, nee, Firefox, den kann man so out of the box gar nicht verwenden und der wäre ja ganz schlimm. Und der empfiehlt dann so ominöse Alternativen wie eben diesen LibreFox, der halt so aus meiner Sicht ein ziemlicher Hack ist, das Teil. Auch nicht optimal gelöst. Mittlerweile ein bisschen besser, die haben sich da natürlich auch angepasst. Früher hatte der nur so einen integrierten Updater, mittlerweile ist der auch über eigenes Repository verfügbar, aber auch viele Nachteile. Also wenn man den zum Beispiel als Flatpak nutzt, dann funktioniert dieser ganze Isolation-Mechanismus, den der Browser mitbringt, nicht so, wie er soll.
Weil Flatpak schon alles vorweg, was erst, ja, erst kommen soll.
Du fragst mich zu Browsern. Ich meine,
ich wollte doch erst fangen wir mal ganz kleiner. Allgemein einsteigen.
Fangen wir nochmal bei den 3% an.
3%. Nee, ich fange noch vorher an, weil ich bin vermutlich der längste Netscape-User überhaupt. Also irgendwann, wann gab es das Internet? Anfang der 90er Jahre, da war ich noch in den Vorläufern vom Internet unterwegs, also so AOL und wie heißt das andere Ding, weiß ich gar nicht mehr. Und in das andere Ding wurde dann irgendwann mal ein Webbrowser namens Netscape eingebaut.
CompuServe,
danke.
Ja, der erste, so ein Quatsch. Da war ich schon da hatte ich schon meine eigene Mailbox zu der Zeit, da hast du noch geschlafen.
Ja, also irgendwie war das so in der ersten Hälfte der 90er Jahre, wenn ich mich recht erinnere. Und da gab es halt CompuServe mit so einem redaktionellen Angebot. Und ein Icon da drin war dann auch ein Webbrowser. Und das ging dann relativ schnell, dass man erkannt hat, dass der Webbrowser eigentlich alles ersetzt. Das hieß damals dann Netscape. Und daraus ist dann auch die Mozilla Foundation ein paar Jahre später entstanden und seitdem verwende ich eigentlich Firefox. Also ich habe nie einen anderen Browser verwendet, also halt mal so geguckt, mich angewidert, abgewandt und weiter mit Firefox gemacht.
Da gibt es übrigens auch eine coole Doku zu diesem Übergang von Netscape zu Firefox, wie das alles entstanden ist. Die gibt es irgendwo auf archive.org, habe ich die mal gesehen, muss ich mal gucken. Wenn ich die finde, dann packe ich die noch mit in die Shownotes rein. Mhm, genau. Die ist wirklich cool, geht ungefähr eine Stunde und da sind auch so Live-Aufnahmen von der Zeit mit drin. Ist noch recht spannend, wen das interessiert, der sollte da unbedingt mal reingucken.
Kann ja, verlinkt das doch mal. Ja, jetzt, ich habe mir mal die Marktanteile angeguckt, die stammen von StatCounter und sind vom Mai 2024 weltweit nur Desktop. Und da ist es so, dass Chrome 65% belegt, das ist die Blink Engine. Dann kommt Microsofts Edge mit 13%, ebenfalls die Blink Engine. Dann kommt Apple Safari 9%, WebKit Engine. Dann kommt Firefox mit 7%, Gecko Engine oder Quantum Gecko Engine. Wenn man alle Plattformen anguckt, also auch Handy und so, dann sind das nur 2%. Also die 7% sind Desktop, 2% alle Plattformen für Firefox. Und an fünfter Stelle steht dann Opera, 3%, auch Blink Engine. Also man sieht, alle Chromium-basierten Browser verwenden Entschuldigung, die Blink Engine, womit diese einen Marktanteil von ca. 85% hat. Und ja, da kann man schon von einem Monopol rechnen, wenn man es aus der Blickrichtung der Engine betrachtet. Bei Mozilla habe ich mir mal so die Finanzen angeguckt. Das ist aus dem Finanzbericht von 2022. Den 23er, den gibt es glaube ich noch nicht, zumindest habe ich ihn nicht gefunden. Und die Mozilla Foundation hat ein Vermögen von $1,3 Milliarden. Und Einnahmen von knapp $600 Millionen, Ausgaben von $425 Millionen. Also nochmal, Einnahmen $600 Millionen, circa 70% dieser Einnahmen, also ungefähr $500 Millionen, stammen von Google dafür, dass im Firefox Google als Standardsuchmaschine eingebaut ist. Und die Vermutung, die sich hier, die offensichtlich ist, ist, dass Google sich damit irgendwie Monopolklagen vom Hals halten will, indem es eben einen Konkurrenten finanziert. Leo, was denkst du? Ist das so?
Das so Wehreisen finde ich immer schwierig. Das sind so Mutmaßungen, aber es ist sicher so. Und da stellt sich halt die Frage, warum brauchen wir überhaupt so viel Geld? Also das ist für mich immer so eine Frage bei solchen Projekten. Wofür brauchen wir überhaupt so viel Geld? Was wollen wir denn mit dem Geld machen? Wofür ist so viel Geld notwendig und welche Kosten haben wir denn? Wenn man jetzt eine Non-Profit ist, ohne eine daran gehängte Profit-Organisation, dann geht es ja erstmal darum, dass man kostendeckend das erbringt, was man sich vorgenommen hat. Und ursprünglich stand da Mozilla mal für Privacy, Security, Open Source und ethisches Verhalten, so zumindest mal die selbsternannten Vorstellungen, wie man so einen Browser gestalten will. Das wurde dann aber das erste Mal schon gebrochen und da hat auch gerade der X-Screensaver-Entwickler auch noch einen großen Blogartikel drüber geschrieben, als Firefox sich nämlich durchringen hat lassen, DRM auch direkt im Browser zu integrieren, was vorher nur über Plugin möglich war. Und da war eigentlich so das erste Mal, deswegen hat er den Titel auch von Blogpost auch genannt, Mozilla's Original Sin, also die Ursünde sozusagen, weil sie da schon das erste Mal gegen ihre eigenen Prinzipien gearbeitet haben. Und darauf folgten jetzt halt mehrere solche Fälle und als Community hat man halt den Eindruck, ja, konzentriert man sich überhaupt noch auf diese Kernaussagen oder diese Kernfeatures, die man gerne früher mal haben wollte, oder ist das heute halt gar kein Thema mehr?
Red mal weiter, es hat geklingelt, ich muss gerade mal an die Tür.
Ja, ich werde mal. Dann ist jetzt aktuell halt Folgendes passiert, Mozilla kauft jetzt halt so eine Firma, die heißt Anonym, die hat sich spezialisiert auf digitales Marketing. und wurde von zwei ehemaligen Facebook-Mitarbeitern gegründet, was natürlich auch extrem gefährlich ist. Wollen wir sowas in unserem Browser haben oder nicht? Eine digitale Marketing-Software. Also das sind jetzt so diese ganz aktuellen Entwicklungen, die gerade stattgefunden haben.
Ja, und ich denke, das ist eben auch eine Auswirkung der Finanzierung oder der Abhängigkeit von Google.
Es gibt ja, aber das ist ja immer noch die Frage. Also das weißt du ja nicht. Wenn du jetzt sagst, okay, wir wollen uns das vornehmen, dafür brauchen wir vielleicht gar nicht so viel Geld. Wenn man als Markt, aktives Mitglied im Markt handelt, als Akteur im Markt, dann brauchst du natürlich entsprechend Geld. Aber wenn du jetzt einfach nur einen ethischen Browser entwickelt willst, der Open Source ist, brauchst du vielleicht gar nicht so viel Geld. Dann brauchst du vielleicht gar nicht so viel Entwickler, weil dann kommt man gar nicht auf die Idee, irgendwie so eine Digital Marketing Company, die User-Daten verkauft, mit an Bord zu nehmen. Warum? Warum sollte man das tun? Widerspricht ja gegen die eigenen Vorstellungen, die man sich selbst gesetzt hat.
Ja gut, Mozilla hat halt immer den Anspruch, weitere Geschäftsfelder zu eröffnen. Also wenn man auf der Mozilla-Seite guckt, dann ist da ja nicht nur der Firefox-Browser, sondern da findet man noch 6, 7, 8 andere Produkte, die sie da herum anbieten.
Und wenn ja, man aber noch warum sind sie ein Startup-Incubator? Mozilla ist ja kein Startup-Incubator. Die sollen ja jetzt nicht irgendwie tolle Ideen finden, jetzt irgendwie das neue geile Internet-Tool für die nächsten Internet-Millionen scheffeln.
Na, das wollen die nicht. Ich denke einfach, dass sie mit weiteren Dienstleistungen irgendwie versuchen, sich aus der finanziellen Klammer von Google zu lösen.
Ja, aber das ist ja, da beißt sich ja die Katze selbst im Schwanz. Wenn du dich nur auf deine Kernaufgaben konzentrieren würdest und ein klare Budgetstrategie machen würdest, wir brauchen dafür das und das. Dafür brauchen wir gar nicht so viel Ressourcen und wir eiern nicht mit irgendwelchen komischen Startup-Projekten rum, sondern konzentrieren uns auf das, was wir uns vorgenommen haben. Dafür brauchen wir im Jahr so und so viel, wie zum Beispiel auch Wikipedia, aber die Media Foundation, die eiert ja genauso rum. Die eiert ja ganz genauso rum, weil die immer auch irgendwo Profit sein wollen. Und das ist halt schon der falsche Ansatz. Und ich glaube, das hat eben was mit diesem amerikanischen System zu tun, dass dann schnell so eine Profit mit einer Non-Profit-Organisation verheiratet wird. Und wie jetzt zum Beispiel auch bei OpenAI, ist ja genau das gleiche Konstrukt wieder. Warum sagen sie nicht von Anfang an, wir sind hier eine Firma und wir wollen Kohle machen? Dann sind sie ein ganz normaler Marktakteur. Wenn sie eine Non-Profit-Organisation sind, dann macht bitte auch Non-Profit-Zeug und dann macht das wie eine Schweizer Stiftung, da legt ihr einmal den Stiftungszweck fest und der ändert sich nie wieder. Ganz einfach.
Ja, und ich frage mich auch, ob man ein Vermögen von 1,3 Milliarden Dollar braucht, um einen Webbrowser weiterzuentwickeln.
Sicher nicht.
Nee, glaube ich
brauchst auch nicht. Brauchst du nicht. Und du brauchst diese ganzen Google-Gelder nicht. Weil durch die Google-Gelder, dann bist du ein Akteur im Markt und damit fängt die Scheiße an.
Ja, und ich meine, man sieht das auch. Also geht einfach mal auf die Mozilla-Webseite, die ist voll von Google Analytics. Da wird Googles Double-Click-Tracking verwendet. Firefox sendet Geolocation-Infos an Google. Firefox verwendet diesen Google Safe Browsing Server, um so malicious Seiten zu entdecken. Und ja, auch die Standardeinstellungen im Firefox sind nicht auf Privacy ausgerichtet. Also in dem Cookies-Artikel über den Firefox, da steht, ja, also out of the box ist der weder secure noch privacy-orientiert. Man kann natürlich an den Einstellungen drehen und Plugins installieren und dann bekommt man einigermaßen guten Browser, aber out of the box ist er das nicht.
Ja, aber so viel Mehrarbeit ist da natürlich auch nicht notwendig. Ich habe da auch ein schönes Video zu gemacht, das habe ich euch auch nochmal verlinkt in den Shownotes. Das könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Meine Lieblings-Firefox-Plugins, da erkläre ich mal die wichtigsten Plugins und natürlich auch noch die wichtigsten Einstellungen, die man so machen muss, damit der Firefox wirklich sauber benutzbar ist. Das dauert keine 10 Minuten und dann habt ihr einen sauberen Browser. Also so ist es ja nicht, es ist nicht so weit von weg. Es geht darum, wo so ein Projekt den Fokus drauf setzt. Und das ist halt die Frage, wenn da irgendeine profitorientierte Organisation dahinter ist, geht das dann? Ich bin der Meinung, ja, es geht, wenn man eine ethische Profitorganisation macht und nicht nur eine rein auf Gewinn orientierte Profitorganisation. Aber es ist halt so, wie der Markt heutzutage funktioniert, nur sehr, sehr, sehr schwierig möglich. Das merke ich auch mit meinen eigenen Projekten. Das ist einfach so.
Ja, Gut, also jetzt haben wir viele Nachteile aufgezählt. Wie gesagt, wir wollten Firefox jetzt nicht schlecht reden als Produkt, sondern eher so ein bisschen ranten über die Organisation dahinter. Und ja, natürlich gibt es Alternativen.
Ja, wir haben da sogar einige. Ja.
Ja,
also Alternativen finde ich sogar sehr, sehr wichtig. Jetzt unabhängig jetzt mal, wenn wir jetzt von Alternativen reden, ist wichtig, dass wir sagen, wir nehmen keine Alternativen aus dem Chrome-Umfeld. Weil davon gibt es Tausende. Es gibt Tausende, da gibt es ja auch dieses Meme, wo dem Typen die Kapuze abgezogen wird und darunter ist dann irgendwie, oben drauf steht Brave oder was weiß ich und drunter ist immer ein Chrome.
Oder
Chrome.
Blink.
Ja, Blink oder Blink. Das wollen wir nicht, weil da haben wir genug von. 85% Marktanteil, da brauchen wir nicht noch mehr. Wir brauchen echte Alternativen zur Mozilla Engine und wir brauchen echte Alternativen, freie Alternativen, die im freien Projekt entwickelt werden, zu einem Browser. Und da gibt es wirklich ein paar tolle. Also eine, die ich jetzt hier besonders hervorheben möchte, ist einerseits diese Browser, die in den Desktop-Umgebungen entwickelt werden, denn da gibt es mittlerweile ein paar von. Es gibt schon sehr lange den Epiphany-Browser, der heißt jetzt in der GNOME nur noch Web. Und der basiert auf WebKit, ja, wie GNOME heißt also ja,
WebKit Files, ist, Web. Ist doch aus dem KDE-Projekt entstanden, oder?
WebKit kommt, ist das gleiche, was jetzt auch im Safari zum Einsatz kommt und das ist eine sehr gute Engine aus meiner Sicht. Ich habe die sehr gerne. Da gab es vorher noch mal, früher gab es noch so einen Browser, ich glaube, der hieß Midori oder so. Kennst du den noch?
Ja, ja.
Den gibt es irgendwie nicht mehr, oder den haben sie total verhunzt. Der war auch mal WebKit-basiert. Jetzt gibt es halt noch den Epiphany und das ist ein toller Browser. Der hat halt ein paar Nachteile. Der ist jetzt nicht so gut im Werbeblocken und Tracking-Blocken, aber er stellt die Webseiten gut dar und hat auch ein paar coole Features wie integrierte Gestensteuerung und so, was Firefox erst in späteren Versionen bekommen hat. Ist daher eigentlich ein ziemlich geiles Teil. Auf WebKit gibt es sonst noch sehr, sehr viele von diesen VIM-Style-Browsern, sage ich jetzt mal, wie den Qt-Browser oder Surf, auch aus dem SXMO-Umfeld, der basiert, glaube ich, wenn ich jetzt nichts Falsches sage.
Sind das Terminal-Browser?
Naja, das sind so ein Mix zwischen, muss natürlich im Browser, also es ist jetzt ein Terminal, wird es jetzt Lynx, wäre jetzt ein Terminal-Browser oder W3M. Ist ein grafischer Browser, den du aber mit so VIM-Keybindings steuerst. Nicht mit der Maus primär, sondern mit dem Keyboard. Keyboard-Focused Browser. Da gibt es ganz viele von, weil die ganzen Tiling-Menschen solche Teile natürlich geil finden. Und den Entwickler vom Qt-Browser kenne ich auch, der war in der Uni, wo ich mal gearbeitet habe, oder ist, glaube ich, immer noch da. Ist ein ganz lieber Typ. Und der macht auch ganz tolle Arbeit. Wer das mag, den empfehle ich unbedingt, den Qt-Browser mal anzuschauen.
Ja, genau.
Dann gibt es halt noch
ja,
so Exoten halt.
Ja, also ich verweise nochmal auf die auf Mike Cookettes Browser-Matrix, die gerade im Entstehen ist. Da sehe ich, muss ich auch noch einen Link hinzufügen. Da werden alternative Browser auch nochmal recht detailliert beschrieben, gerade in Bezug auf Privacy und Security. Dann ist mir vor Monaten schon Ladybird über den Weg gelaufen, diese Woche auch nochmal. Das ist ein ganz neues Projekt, das hat sich aus einem anderen Projekt, Serenity oder so, abgespalten. Ist eine ganz neue Engine, C++ geschrieben, ist im Moment Pre-Alpha, gibt es noch nicht viel auszuprobieren, kann man selbst kompilieren, wird vermutlich noch ewig dauern, falls überhaupt. Also Ladybird, könnt ihr mal gucken, verlinke ich auch. Und dann hast du noch SeaMonkey aufgeschrieben.
SeaMonkey finde ich jetzt noch ziemlich cool, ja, das ist eigentlich auch ein Browser aus dem Mozilla, es ist so quasi, es gab ja damals, war ja so Netscape, da war dann auch Mail mit drin, erinnerst du dich noch? Es war ja mal so ein Ding, da war alles mit drin.
Ah, genau.
Ach, da war doch sogar,
sogar so ein Web-Editor chatten. Drin. Und,
ja, das ist alles noch drin. Und SeaMonkey ist das. Das ist genau das, wie du früher Netscape kanntest. Einfach jetzt mit der, die haben da die Gecko-Engine weitergeführt. Er hat ein paar Nachteile, nämlich dass halt nur diese Klassik, so ähnlich wie bei Pale Moon zum Beispiel, nur diese klassischen Firefox-Extensions drin laufen. Da muss man halt ein bisschen gucken, dass man dann von uBlock Origin diese letzte Classic-Version nimmt zum Beispiel. Aber ansonsten ist es ein echt cooles Projekt. Ich habe den sehr gerne, ist sehr leichtgewichtig und ist halt auch ein guter Mail-Client, weil es ist eine Kombination zwischen guten Browser und einem guten Mail-Client. Die Engine ist jetzt nicht so die prickelndste, aber sie funktioniert. Und dann gibt es natürlich noch den Falcon Browser, das ist auch einen, den ich sehr gerne habe und auch im Space Farm Projekt halt sehr gerne verwende, bei den leichtgewichtigsten Spins, weil der halt super, super schlank ist mit Web, Qt WebKit. Und der ist halt aus dem Capzilla Projekt entstanden, das fand ich damals schon spannend. Und der funktioniert auch gut, hat auch einen ganz guten Adblocker integriert und ist jetzt halt auch Teil von diesem KDE Projekt. Also das sind diese, ich finde das sehr gut, wenn diese Browser sich so integrieren in diese Desktop-Projekte. Weil dann haben die ein gescheites Dach, über das sie halt verwaltet werden, also wie auch der Epiphany-Browser jetzt im GNOME-Projekt. Und dann stehen die nicht so alleine da und sind auch nicht so dem Markt ausgeliefert wie jetzt in Firefox.
Mhm. Pass auf, Leo, jetzt kommt eine tolle Überleitung. Der Webbrowser ist ja das Tor zur Welt.
Die Überleitung zum Tor-Browser, ja. Wohin sollte der Schuss jetzt losgehen?
Ja gut, ich meine, zum Tor-Browser, also eben, wer jetzt sehr erpicht ist auf Security, Privacy, dann gibt es natürlich LibreWolf und Tor-Browser und wie heißt Bromite und hast du nicht gesehen, ja, da hat man in der Regel halt dann immer mit irgendwelchen Einschränkungen zu kämpfen. Entweder langsam oder Webseiten werden nicht richtig dargestellt und kann man sich mal angucken. Also ich habe mir, glaube ich, auch mal LibreWolf angeguckt. Da darfst du aber auch nicht an den Einstellungen drehen, weil sonst die Tracking Protection kaputt geht, oder? Sobald du irgendwelche persönlichen Einstellungen machst.
Ne? Ganz schlimm. Also das Problem bei diesem, ich rate von diesem Frickelbrowser stark ab, was der Cook jetzt da so empfiehlt. Also zum Beispiel auch diesen LibreWolf. Also da hatte der Sören Henschel auch mal schon 2022, müssen wir mal schauen, ob wir den Artikel verlinkt haben, sonst tue ich noch mit rein, hat er mal ziemlich über den LibreWolf abgerantet und zu Recht aus meiner Sicht auch. Und der LibreWolf macht dann zum Beispiel so Einstellungen, die jetzt halt so Tracking Protection machen. Und das Problem ist dann, dass du dann halt in der Masse so herausstichst. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja, häufig hat man ja früher auch so gemacht, dass man als Browser zum Beispiel einen Internet Explorer ausgegeben hat, weil die Webseiten nur im Internet Explorer dargestellt worden sind, meistens. Aber wenn du halt mit der Masse mitschwimmst, ist es halt viel weniger auffällig. Das war ja auch ein Grund, warum zum Beispiel der Privacy Badger aufgehört hat, diese Lokale, der kann ja auch so lokales Learning machen, das haben sie irgendwann eingestellt, weil dadurch dein Browser viel leichter individuell identifizierbar wird. Das heißt, du als Person wirst viel leichter identifizierbar. Und das geht natürlich ganz schnell nach hinten los, so ein Schuss.
Ja, das ist das, was ich gerade meinte, oder? Wenn du so einen Browser hast, der davon ausgeht, dass du möglichst nichts an den Einstellungen veränderst, um in der Masse mitzuschwimmen, wenn du dann aber doch irgendwelche Add-ins installierst oder an den Einstellungen drehst, dann stichst du heraus,
ja. Ja, aber sie stechen halt schon heraus durch ihre Einstellungen, die sie vornehmen. Weil sie halt entsprechend das Tracking so blockieren, dass halt überhaupt nichts mehr geht. Aber da würde ich wirklich den Artikel mal empfehlen, den verlinken wir auch noch und da lest euch dann mal ein bisschen ein und bildet euch dann eure Meinung. Ich weiß, Cook jetzt präsentiert es auch, ich sage gar nicht, das ist schlecht, er präsentiert es sehr erfolgreich und sehr, sehr zentral und offen und durchaus auch transparent, aber zum Teil ein bisschen einseitig.
Ja. Jetzt sind wir vor der Zeit fertig, Leo.
Eine Minute haben wir noch, oder?
Nee, wir haben noch sieben, wir sind, sechs glaube ich, fünf Minuten.
Nee, dann machen wir jetzt machen wir den Sack zu für heute.
Sack zu, genau. Ja. Das war Captain It's Wednesday, Folge 92. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das seht mit dem Browser. Welche Browser verwendet ihr auf dem Desktop und auf dem Smartphone? Habt ihr da Tipps, die nicht nur für Spezialisten gut sind, sondern auch für die allgemeine Userin? Ansonsten könnt ihr uns über Matrix, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Die Adressen kennt ihr ja. Wir freuen uns auch über eure Mitarbeit auf unserer Seite, beim Mitschreiben, beim Podcast, wenn ihr mitsprechen wollt. Außerdem wünschen wir euch eine schöne Ferienzeit. Wie gesagt, die nächsten 3 Wochen gibt es keinen Podcast. Am 24. Juli dann wieder. Habt eine gute Zeit, genießt eure Ferien. Danke, Leo, fürs Thema und fürs Mitsprechen.
Danke. Bis bald.
Bis dann. Tschüss.